Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 103, volle Fahrt in den Technikherbst. Ja, der Technikherbst, der ist jetzt so im vollen Gange. Demnächst geht es dann auch wieder los mit Black Friday und Co. Da werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Sendung ein bisschen mehr drüber sprechen. Und traditionell, das ist auch das erste Thema heute, stellt Adobe die neuen Kreativprogramme vor. Aktuell, gerade wenn wir jetzt live sind auf Radio Okawelle, läuft die Keynote der Adobe Max-Konferenz in Miami, ist das, glaube ich, dieses Jahr. Und da werden natürlich ganz viele KI-Funktionen vorgestellt für die ganzen Programme, Photoshop, Lightroom, Premiere und so weiter. Ich hatte noch nicht viel Zeit zu gucken, was es Neues gibt. Ich habe nur mal geschaut in Lightroom, weil ich ja gerne fotografiere und Lightroom immer für die Bildbearbeitung nutze. Da gibt es eine tolle neue Funktion, assistierte Bildauswahl nennt sich das. Was stellst du dir darunter vor?
Karl die Klammer assistiert mit der Schere und rennt durchs Bild und sagt mir, was ich ausschnippeln muss.
Nee, das nicht. Genau, es geht eher um das Sortieren von Fotos. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Porträt-Shooting hat und man hat 200 Aufnahmen von einer Person, da assistiert diese Funktion dabei, die scharfen Bilder auszuwählen oder die Bilder, wo die Person die Augen auf hat, und die Bilder, die eben nichts geworden sind, die vielleicht auch überbelichtet sind oder verwackelt oder die Person hat eben die Augen zu, die werden dann aussortiert. Und das erspart natürlich viel Zeit, weil das ist gerade diese Schärfebeurteilung, das ist bei mir immer irgendwie so ein Zeitfresser, weil man sich jedes Bild auch in einer hohen Zoom-Stufe angucken muss. Und das dauert irgendwie ganz lange. Und wenn die KI da helfen kann, ist das eigentlich ganz praktisch.
Hm. Ne? Ja, ja. Also ich, wie gesagt, ich Team Pixel draufdrücken und Fotos schießen, aber ich habe so ein Workaround nicht, von daher kann ich das nicht so nachvollziehen, aber wenn du das sagst, ich hätte jetzt eher so gedacht, okay, das klingt so nach automatisierter Stapelauswahl, dass er halt letztendlich das macht, aber kann ein Use Case sein, wobei ich bin mit den Adobe-Produkten ja eh so ein bisschen
auf Kriegsfuß,
weil ich finde sie extremst überteuert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt zu viele Alternativen, die man halt für solche rudimentären Sachen, die ich damit machen muss, halt nutzen kann. Und im Zeitalter von Canva und Co., wer steht denn noch frei? Also händisch.
Genau, naja, aber es ist auch ein professionelles Tool. Ne? Ja. Genau, Canva ist dann mehr so für Casual-Nutzer oder eben Social-Media-Content. Eine andere Funktion, die mir aufgefallen ist, Harmonize. Das wurde vor ein paar Wochen schon in der Beta von Photoshop eingeführt. Das ist auch ganz cool, auch KI-basiert. Wie gesagt, vieles eben mit KI. Wenn man Fotos miteinander kombiniert, zum Beispiel hast du ein Foto von deinem Wohnzimmer und willst da einen Sessel rein retuschieren oder rein beamen, dann war das früher immer sehr kompliziert, das so zu machen, dass das überzeugend aussieht. Der Sessel, der wirft ja auch einen Schatten auf andere Möbelstücke, denn das Licht muss eben auch zusammenpassen, damit das überzeugend wirkt. Und mit dieser Harmonize-Funktion läuft das mit einem Klick. Da wird die Farbe angepasst, die Lichtverhältnisse werden angepasst. Und das ist wirklich totale Arbeitserleichterung, wenn man sowas braucht, wenn man eben verschiedene Bilder miteinander kombiniert. Also da passiert ganz viel. Ich werde die Keynote dann jetzt im Nachhinein nochmal angucken und dann vielleicht in der nächsten Sendung berichten, ob mir noch irgendwas Spannendes aufgefallen ist. Aber wenn ihr Adobe-Nutzer seid, da lohnt es sich auf jeden Fall, jetzt heute Abend, ich glaube, die Updates sind schon da, auf den Update-Knopf zu drücken, um dann die neuen Versionen der Creative Cloud-Programme zu bekommen. Ja, und noch ein Adobe-Thema. Ich habe ja in der vergangenen Sendung am Ende, wir haben ja immer unsere App-Tipps, habe ich Adobe Rush empfohlen als mobile Videoschnittlösung. Und in der Recherche für die heutige Folge ist mir dann aufgefallen, am 30. September, als ich Adobe Premiere Rush euch empfohlen habe, war das tatsächlich der letzte Tag, wo man die App noch runterladen konnte, weil Adobe Rush eingestellt wird und durch eine mobile Version von Premiere ersetzt wird. Die gibt es auch inzwischen schon auf iOS. Android ist in der Entwicklung, aber Adobe Rush eben eingestellt.
Aber auch nur mit Abo natürlich nutzbar, ne?
Nee, kostenlos.
Echt? Okay.
Genau, es gibt Premium-Funktionen wahrscheinlich auch, aber grundsätzlich sind die Apps kostenlos nutzbar. Genau. Und noch ein Adobe-Thema, was gar nicht wirklich ein Adobe-Thema ist. Es geht um das KI-Startup Synthesia. Hast du da schon was von gehört, Christian?
Nee.
Die haben eine KI entwickelt, wo es um Video-Avatare geht, KI-animierte Video-Avatare, dass man zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine hat ein Bild in ihrem Artikel gepostet, da ist David Beckham zu sehen. Und über diese KI kann man eben dann so eine Person, bekannte Person oder auch eben ein eigenes Foto animieren und dann als Video wiedergeben. Und Adobe hatte versucht, dieses Startup zu übernehmen, aber die konnten sich nicht auf den Preis einigen. Und jetzt suchen die nach mehr Kapital, dieses Startup. Und das zeigt aber, wie viel Geld in diesen ganzen KI-Anwendungen steckt, ne?
Ja, es ist sehr überhitzt, das Thema, finde ich gerade, weil irgendwie alle in KI machen und entweder kommt irgendwann der große Bumm oder ich bin da skeptisch, also oder zurückhalten, sagen wir es mal so.
Genau, ist irgendwie diese, wie hieß die Bubble Anfang der 2000er Jahre, Dotcom-Bubble, die dann plötzlich geplatzt ist, das kann eben auch beim Thema KI schnell passieren.
Ja.
Genau, ja, soweit aus dem Kreativbereich und dann gibt's was Neues von Apple, Christian. Die haben nämlich jetzt die fünfte Generation ihrer M-Prozessoren vorgestellt. Gestartet werden die im MacBook Pro unter anderem und im iPad Pro.
Genau, also der M5 ist rausgekommen. Wie gesagt, iPad Pro hat es bekommen, die 11er und die 13er Variante und halt im MacBook, im Basismodell. Das Spannende ist halt zu gucken, also viele haben gefragt, muss ich upgraden oder nicht? Also ich sag mal, als Empfehlung ganz simpel, wer einen M2, M3, M4 hat, der muss nicht upgraden. Wer einen M1 noch hat, der kann anfangen zu überlegen, wenn die KI-Funktionen im Apple Intelligence ihm zu langsam sind oder er grundsätzlich das Gefühl hat, dass der Rechner nicht genug Power mehr hat, aber auch einen M1 ist eigentlich noch immer gut genug. Also ich finde, da ist keine Not. Zukunftsorientiert ist der M5 schon, weil er, wie gesagt, auch mit der verbesserten Neural Engine und den besseren GPUs halt zukünftig KI besser verarbeiten kann, auch lokal auf dem Gerät. Das ist ja so ein bisschen Apples Alleinstellungsmerkmal auch, aber für die alltäglichen Anwendungen, für viele völlig sind die alten Prozessoren auch noch völlig ausreichend.
Genau, so ein bisschen ist es auch schon wieder langweilig geworden mit den M-Prozessoren. Ne? Anfangs war da viel Entwicklung drin, jetzt haben die irgendwie so ein Niveau erreicht, dass man ja eigentlich alles auch mit einem M3 noch machen kann.
Naja, die Frage ist ja beim iPad schon immer gewesen, was willst du auf dem iPad machen, was du auf dem Mac sonst machen würdest? Und für einen iPad ist der M5 eigentlich völlig überzüchtet, sagen wir es mal so, weil du ja gar nicht den Workaround in der Form hast. Bei einem MacBook, also ja, die Sprünge sind immer so um 10-20%, sei es nicht eine Verdopplung wie von M1 zu M2, also die krassen Schritte sind raus. Ich glaube aber, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, Steve Jobs hat in den 90er Jahren mal das Zitat gesagt, warum soll ich ein Handbuch dem Personal Computer beilegen? Das liest kein Mensch, weil die Menschen erschließen sich Computer autodidaktisch und geben sich mit den 10% der Leistungsfähigkeit zufrieden und lassen 90% ungenutzt liegen. Und Für ein bisschen YouTube gucken, Textverarbeitung, im Internet surfen und ein paar Videokonferenzen ist jeder Prozessor auf der Welt heute nicht ausgelastet. Also muss man mal fairerweise sagen. Ne, sondern die Power kommt ja erst zum Tragen, wenn du irgendwie große grafische Animationen, Massen an Bildverarbeitung und nicht irgendwelche JPEGs, sondern RAW oder 8K-Videofiles oder ähnliches anfängst zu bearbeiten.
Spiele eben. Ne?
Ja, genau. Also dann kommt die Prozessorleistung zum Tragen. Auch in einem modernen Smartphone ist es so. Also müssen wir ja auch fairerweise sagen. Das ist so wie früher beim Autoquartett die PS-Zahl, die dann irgendwann Trumpf ist. Aber die wenigsten drehen Hollywood-Blockbuster mit ihrem iPhone oder ähnliches. Die sind, also 90% der Zeit ist das Smartphone gelangweilt, was den Prozessor- und Arbeitsspeicherauslastung angeht. Und von daher, warum willst du auch diese Verdoppelungssprünge halt machen? Weil es ist ja gar nicht notwendig.
Und auch der Formfaktor, ne, wie die Geräte aussehen, auch eigentlich gar keine Weiterentwicklung, so wie ich das gesehen habe.
Nein, es gibt keine Veränderung in den Gehäusen. Das Einzige, was, glaube ich, spannender ist, auch in Zukunft auf der Gerüchteküche, die ja basiert, dass es nochmal ein günstigeres MacBook, ähnlich wie das geben soll, ist, glaube ich, die Energieeffizienz. Also wenn die neuen Prozessoren es schaffen, nur noch die Hälfte des Stroms zu verbrauchen, dann ist es natürlich ein Killer-Argument oder halt was Vergleichbares. Aber nur an reiner Leistungsgeschwindigkeit, das brauchst du nicht, weil mehr Leistung bedeutet natürlich auch mehr Energie. Und energieeffizient ist, glaube ich, letztendlich der Trumpf.
Also ja, die Akkulaufzeit, ne, genau, die damit zusammenhängt. Genau.
Genau, wenn du heute schon mit einem MacBook fast 24 Stunden schaffen kannst, du jetzt die Zukunft dann irgendwann 48 Stunden oder.
Ja, und Apple hat auch eine große Konkurrenz bekommen jetzt durch die Snapdragon-Prozessoren in den Windows-Maschinen, ne, die es ja auch jetzt seit ungefähr einem Jahr gibt oder sogar ein bisschen länger. Ich habe jetzt von einem HP-Laptop gehört, 16 Zoll mit so einer Snapdragon CPU für 700 Euro oder 799 Euro. Und das ist natürlich eine große Konkurrenz dann für Apple, die eher dann jenseits der 1000 Euro anfangen.
Ja, aber ich bin nochmal bei der Diskussion, die wir das letzte Mal hatten, wo unser Zuhörer auch nochmal verwiesen hat auf das Thema Linux oder ähnliches. Also ich sag mal so, jeden Prozessor, alten Prozessor, den du noch hast, kannst du ja mit einem Linux problemlos mit einem Linux-Betriebssystem immer noch weiter nutzen und ausreichend befeuern. Und die Standardsachen, die meisten Leute machen, funktionieren halt auch noch auf Kisten, die jetzt 10 Jahre alt sind. Stichwort Update 10 zu Windows 11. Von daher muss man immer so ein bisschen die Kirche, sag ich mal, im Dorf lassen. Was willst du denn eigentlich damit? Also die Leute kaufen ja Smartphones oder halt auch Rechner, weil sie schon immer HP oder Asus oder Samsung gekauft haben, aber nicht, weil sie sich damit auseinandergesetzt haben, was ist eigentlich das richtige Gerät für die Sache, die ich machen möchte. Und ich bin, also ja, ich finde es auch nett, aber ich finde da jetzt, für mich ist da kein Innovationssprung drin. Vielleicht trifft es das am besten.
Was wurde noch neu vorgestellt? Eine Uhr, glaube ich auch, ne? Oder liege ich da falsch?
Ja, es war in der Keynote, es gibt die drei neuen oder die vier neuen iPhones am Ende, also Pro, Pro Max, Air und 17. Es gibt die Apple Watch 3. Es wurde schon die AirPods Pro 3 kurz vorher auf den Markt gebracht und man hat gemunkelt, dass auch noch ein Apple TV kommen soll, eventuell noch einen neuen HomePod. Achso, die Vision.
Stimmt, die Vision, Pro, die hat einen neuen Prozessor
bekommen. Ja, auch den M5.
Ja. Genau, aber Preis ist gleich geblieben und damit genauso unattraktiv.
Nee, er ist ein bisschen gefallen.
Ist gefallen,
ja, aber wie gesagt, unter 4.000, aber nicht signifikant auf 2.000 oder ähnliches, sondern es sind irgendwie 3.800 oder 3.900 Euro. Das ist jetzt fürs Basismodell nicht der Rede wert.
Alles klar. Ja, Apple TV ist immer in der Gerüchteküche, aber irgendwie sehe ich auch gar keine Notwendigkeit. Ich kann alles gucken, ich kann 4K flüssig abspielen, also...
Ja, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, wenn das Apple TV tatsächlich eine USB-Buchse bekommen sollte, eine richtig vollwertige, und du kannst eine externe Webcam anschließen, dann wird das, glaube ich, im Kontext von Videotelefonie, so gerade auf dem Sofa, ein Gamechanger werden. Das haben sie ja mit dem neuen schon mit Continuity und du kannst das iPhone ja vor dem Fernseher legen und das Apple TV erkennt das und kannst die Kamera des iPhones nutzen. Ja. Das ist schon ganz nett, aber ich glaube, wenn es eine Standalone-Kamera hat, dann wird das nochmal ein eigenes Device und finde ich einfach nochmal ein bisschen intelligenter. Und wenn es auch mal einen vernünftigen eigenen Browser bekommen würde, dann...
Stimmt, den gibt es gar nicht, ne?
Nur Safari-nativ gibt es nicht. Es gibt halt im App Store andere Möglichkeiten, aber du kannst ja halt per Bluetooth-Maustastatur in der Form koppeln. Hm. Oder halt auf dem iPhone, auf dem iPad die Kombination nutzen. Aber wenn praktisch diese Videofunktionalität mit dazu kommt, dann könnte es halt interessant werden für einige Leute nochmal spezieller.
Das stimmt. Da kann man Videotelefonie auf einem, weiß ich nicht, 100 Zoll Fernseher machen und dann Christian in zehnfacher Größe angucken.
Ja, du kannst ja mit AirPlay das schon so rüberschmeißen, das funktioniert ja, aber du hast dann ja immer das Problem, dass Apple, also das iPhone ja auch nur klein dargestellt wird.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall wird da wohl was kommen. Aber die haben es noch nicht geschafft, mit anderen Fernsehherstellern zusammenzuarbeiten. Ne? Es gibt ja Android TV oder Google TV ist ja in manchen Fernsehern integriert. Aber es gibt, glaube ich, keinen Fernseher, wo Apple TV integriert ist. Gibt es ja?
Schon seit Jahren, Samsung.
Von Samsung, ja?
Ja, in den Samsung-Kisten ist Apple TV drin.
Ah, okay. Alles klar, ja. Weil deswegen ist ja auch gar nicht mehr so wirklich eine Notwendigkeit da, eine extra Box zu haben, weil die Systeme sind schon alle gut. Ich habe einen LG-Fernseher, da kann man alles mitmachen.
Das mag für Android gelten, aber so ein Apple TV auf so eine Samsung-Röhre zu gucken, das ist die Hölle. Also
ist eine,
ja, es funktioniert, aber es ist halt nicht so flüssig, wie wenn du ein natives eigenes Gerät hast. Würde ich immer empfehlen. Kauft euch immer einen externen Apple TV oder einen Android TV oder was auch immer. Fahrt ihr besser mit als mit diesen Samsung. Am Anfang war sogar, glaube ich, nur eine Jahreslizenz irgendwie dabei.
Ah, okay. Also du sprichst jetzt von Apple TV auf dem Samsung-Gerät.
Genau. Kein eigenes Apple TV, sondern praktisch die Apple TV-Software auf dem Samsung-Fernseher.
Okay, ja, das kann sein, dass das nicht so optimiert ist. Aber ich meine, generell sind die Smart-TVs schon so gut geworden, dass nicht mehr so unbedingt in den höherpreisigen Geräten zumindest die Notwendigkeit besteht, noch eine extra Box zu kaufen.
Ja, wenn man sich mit der Standardkost zufrieden gibt, dann ja.
Naja, gibt ja auch guten Support. LG beispielsweise, die machen 5 Jahre Updates auch, das ist eigentlich nicht schlecht, genau. Aber es gibt, du hast schon recht, es gibt auch Software auf Fernsehern, die ist sehr behäbig und da macht es nicht so viel Spaß.
No. Bei dir und mir gab's was Neues auf die Ohren.
Ja genau, Logbuch Digitalien ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, neue Produkte kennenzulernen. Und ich habe ja im vergangenen Jahr, habe ich ja auch erzählt, von CMF, das ist ja so eine Untermarke von Nothing, gibt ja dieses Nothing Phone, die haben eine Smartwatch rausgebracht, die hatte ich mir gekauft, war glaube ich die Pro 2 oder wie die hieß, mit so einem orangenen Band und war da sehr begeistert von, auch wegen der Akkulaufzeit. Ich habe jetzt eine Pixel Watch 3, die muss ich spätestens alle 2 Tage aufladen und das Ding von CMF, das lief 1-2 Wochen ohne Probleme durch. Und genau deswegen habe ich das auch weiterempfohlen. Und inzwischen, oder auch damals schon, haben die auch Kopfhörer schon auf dem Markt gehabt. Und jetzt gibt es einen richtigen Kopfhörer. Also nicht nur diese In-Ear-Dinger, sondern die Headphone Pro von CMF. Du hast sie dir gekauft, hast sie mir empfohlen. Dann habe ich auch zugeschlagen, gab so einen Deal für 79 €. Und kann man wirklich gut mithören. Gerade Podcasts kann man gut mithören. Und für den Preis echt ein Geheimtipp, glaube ich. Ne? Weil gerade für solche Over-Ear-Kopfhörer mit dem Active Noise Cancelling, da bezahlt man ja sonst 300 € aufwärts.
Genau, also es sind halt klassische Over-Ear-Kopfhörer. Das Besondere bei den Dingern halt auch noch ist 100 Stunden Akkulaufzeit, was immens viel ist. Und was halt ganz spannend ist, sie unterstützen halt auch den LDAC-Codec, also den verbesserten Audio-Codec, der sonst halt auch in neuen Premium-Modellen zu finden ist. Natürlich muss man halt sagen, man bekommt für 100 € nicht ANC, also Active Noise Cancelling in Referenzwerten, wie es Sony oder die AirPods Max machen können. Aber ich sag mal, für die meisten Sachen im Alltag, ÖPNV fahren etc. BP, vollkommen ausreichend.
Und was ich auch gut finde, es gibt eben Knöpfe an den Hörern. Ne? Also man muss da nicht nur über Gesten die Dinger steuern, sondern man hat richtig Knöpfe, die auch Feedback geben. Beispielsweise gibt es so einen Schieberegler, um beispielsweise den Bass stufenlos einzustellen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Und so ein Rädchen, was auch so ein bisschen klickt für nächsten Song und so weiter, finde ich eigentlich ganz gut gelöst. Das Einzige, was mir so ein bisschen Bedenken bereitet, sind diese Ohrhörer selber, diese Schaumstoffdinger, die gibt es als Ersatzteil tatsächlich auch, aber ich bin so ein bisschen skeptisch, ob man da in 5 Jahren noch Ersatzteile für die Dinger bekommt. Also die Langlebigkeit ist wahrscheinlich ein bisschen geringer als bei anderen Modellen, aber ja, für 79 oder Normalpreis ist 99 Euro, kann man da eigentlich nichts falsch machen, glaube ich.
Nee, finde ich auch. Also Preis-Leistung ist da mehr als top.
Und man muss ja auch immer bedenken, bei so technischen Geräten ist jetzt ein 500 Euro AirPod Max oder wie heißt der von Apple?
AirPod Max.
Genau. Ist der Kopfhörer jetzt 5-mal so gut als der, ne? Das wahrscheinlich eher weniger. Das sind dann Nuancen, die da eine Verbesserung irgendwie sichtbar machen oder hörbar machen. Aber ich denke, so für den Otto-Normalverbraucher ist das eigentlich völlig ausreichend.
Also ich habe die Sony WMX Mark 6, heißen sie, glaube ich. Das ist schon ein anderes Active Noise Cancelling. Also das muss man sagen, da kann neben dir irgendwie ein A380 landen und du hörst es nicht. So mal ganz übertrieben.
Was aber auch schlecht sein kann.
Ja, das ist richtig. Wie gesagt, alltags, also wir gucken ja, wir müssen uns ja nicht mal nach dem höchstpreisigsten und nach dem besten orientieren, sondern wenn man halt praktisch das, was man für das Geld bekommt, bekommt man nichts Besseres für 100 Euro. Mhm. Das muss man halt einfach zusammen attestieren, diesem Gerät.
Ja, aber ist ja auch so, gerade wenn man so die Tech-Szene beobachtet, auch auf YouTube und so, da werden oft eben die hochpreisigen High-End-Geräte so promotet. Ja. Ne? Man braucht die teuerste Kamera und die teuersten Kopfhörer und so weiter. Und oft reicht es eben auch hin, wenn man eher was Günstiges kauft und das ist dann gar nicht so viel schlechter. Ne?
Das Spannende an CMF grundsätzlich ist halt, dass sie halt ihr eigenes Ökosystem bauen, ähnlich wie Apple. Ne? Eine Smartwatch, Kopfhörer, Over-Ears, Handys, die haben halt alles im Portfolio, dass du halt auch in einem Ökosystem halt bleiben kannst und das miteinander kommuniziert und spricht. Das ist halt so ein bisschen Apple-Philosophie halt.
Genau, bauen ja auch ein ganz attraktives Smartphone, hatte ich auch schon in der Hand. Überraschend gut für den Preis, ne? 200 Euro ungefähr und ein Pixel Pro kostet über 1000 Euro. Und da würde ich, wie ich eben schon gesagt habe, auch nicht sagen, dass es 5-mal besser ist oder schlechter, je nachdem aus welcher Perspektive. Also von daher, man muss einfach gucken, was einem wichtig ist. Ne? Die Kamera ist natürlich nicht so gut wie in einem Pixel. Aber wenn einem die Fotos vielleicht nicht so wichtig sind, dann kann man da beherzt zugreifen. Ja, ein Thema, was Google betrifft, habe ich noch gefunden, die Pixel Watch 1 ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, 2022 ist die auf den Markt gekommen, wenn ich richtig zurückrechne. Und jedenfalls jetzt im Oktober wird der Support auslaufen und die Pixel Watch 1, die wird auch nicht mehr mit dem gerade erschienenen Wear OS 6 versorgt, was ich natürlich ein bisschen schade finde, weil 3 Jahre alt für eine Smartwatch ist ja jetzt auch nicht so super uralt.
Ne? Ich verstehe das überhaupt nicht, weil wenn Google jetzt in den letzten Jahren immer so getrommelt hat, 5 Jahre und mehr Updates, dann hauen sie bei dem Produkt da so in die Kerbe und ziehen nach 3 Jahren den Stecker. Das verstehe ich halt nicht. Das ist, finde ich, eher Konsumerverarschung im Gegensatz zu ihren anderen Produkten.
Zumal sie zugesagt haben, dass bis Oktober auch noch Updates ausgeliefert werden. Und dieses Wear OS 6, das ist jetzt vor Ende Oktober auf den Markt gekommen. Also hätte es eigentlich noch ein Update geben müssen.
Ich habe auch das letzte Update beim Pixel 6 nicht mehr bekommen.
Wirklich?
Also ist noch nicht, oder ist noch nicht ausgeliefert.
Oder verzögert.
Ja, genau, aber es ist noch nicht da. Alle anderen haben auf Oktober abgedatet, das hängt noch im September fest.
Ah, okay, genau. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt gelesen beim Google Watch Blog für die Pixel Watch 1, wenn ihr die habt, da ist jetzt doch noch ein Sicherheitsupdate rausgekommen. Allerdings kein großes Betriebssystem-Update mehr. Aber wenigstens sind noch ein paar Sicherheitslücken geschlossen worden. Das ist eine mini-positive Nachricht. Aber generell würde ich auch sagen, ne, gerade solche Dinger wie Smartwatches, die müssten länger supported werden. Ne?
Ja.
Genau. Pixel ist das Stichwort. Es gibt ja immer diese Pixel-Feature-Drops, die Google ausliefert, wenn ihr Pixel-Nutzer seid. Und im November soll schon das nächste Pixel-Drop-Update kommen. Unter anderem mit Themes. Das kennt man so ein bisschen aus Windows 95 Zeiten.
Die Prärie lässt grüßen.
Genau, das sind so eben so Pakete, mit denen man das Gerät umgestalten kann. Wallpaper, Farbschema, Töne. Das wird eingeführt und dann gibt es was Neues für diese VIPs unter anderem. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Man kann jetzt bestimmte Kontakte in seinem Smartphone als VIP-Kontakte anlegen. Und da gibt es auch so ein Widget, wo man dann speziell benachrichtigt wird, wenn eine neue WhatsApp-Nachricht eingegangen ist. Oder man kann Geburtstagsbenachrichtigungen definieren und so weiter und hat eben über dieses Widget einen schnellen Zugriff auf Familie beispielsweise. Und das soll jetzt noch weiter ausgebaut werden. Jetzt sollen bei den normalen Benachrichtigungen oben in der Leiste dann auch kleine Fotos von den Kontakten erscheinen, die man als VIP definiert hat. Ist, glaube ich, ganz nett. Kann man dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich finde, das ist auf jeden Fall immer ganz schön, dass solche Features dann nachgeliefert werden.
Genau, es gibt noch einen weiteren Inhalt, nämlich dass Pixel Studio jetzt auch Animationen erstellen kann und die Möglichkeit hat, dort halt mit Gemini nochmal ein bisschen den Umfang zu erweitern. Wobei wir gerade schon festgestellt haben, wenn einige sagen, Pixel Studio, was ist das? Das gilt halt erst ab der 9er Generation. Also wer 9er, 9a, sonstiges Smartphone und 10 hat, kann Pixel Studio laden. 8 und drunter, denen ist es leider komischerweise nicht gegönnt.
Obwohl das 8 Pro, was ich habe, wahrscheinlich auf dem Papier leistungsfähiger ist als das 9a. Ne?
Es ist halt aber ein G4 und ein G3 zum G4 oder Prozessor. Ja, ich glaube, ein 9 ist der G5, ne? Der 10, ja. Ist es wahrscheinlich das?
Ja, ja. Ja, ja. Irgendein Feature, was dann in dem 8 Pro noch nicht drin ist, das wird dann benötigt für die App. Ja, aber man kann ja diese Bilder auch alle im Browser generieren. Das ist ja auch kein Problem.
Markus, hast du Teams und nutzt du Teams auf der Arbeit?
Auf der Arbeit nicht, aber hin und wieder nutzen wir es. Wir haben eine Fotogruppe, mit der wir uns austauschen. Das machen wir über Microsoft Teams. Ich habe so ein bisschen Hassliebe, glaube ich, mit Microsoft Teams, weil jedes Mal, wenn ich es öffnen will, will es irgendein Update installieren, weil ich es so selten benutze. Und das ist immer so ein bisschen nervig. Dann öffne ich meistens die Browser-Variante. Aber in der Vergangenheit habe ich es öfter schon genutzt, ja.
Denn es gibt bei Teams auch ein Update, was wir euch mitteilen müssen, was so ein bisschen kontrovers ist. Und ich glaube, die Datenschützer dieser Republik reiben sich gerade schon die Hände. Es geht nämlich darum, dass Teams deine Abwesenheit bzw. Anwesenheit erfassen soll und kann.
Genau, im Homeoffice nämlich oder auch generell auf der Arbeit über das WLAN erkennt dann Teams, wo man sich tatsächlich aufhält, ob im Büro oder eben im Homeoffice. Und manche findigen Leute haben da vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen geschummelt oder so. Und das ist dann natürlich nicht mehr möglich mit diesem Update. Aber wie du schon sagst, der Datenschutz, der sieht das ein bisschen kritisch. Aber Microsoft sagt, auch die Endnutzer, die müssen dieser Funktion wohl zustimmen. Also so ganz heimlich geht es wohl nicht. Und mal gespannt, ob das überhaupt in deutschen Unternehmen oder Organisationen durchkommt. Ich finde das ein bisschen fragwürdig.
Ich bin da auch skeptisch, aber naja, wir schauen mal. Technisch scheint es halt machbar zu sein.
Genau. Und manch Arbeitgeber wünscht sich das Ganze vielleicht auch. Genau, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, ob das dazu kommt. Hast du in den 90ern schon PCs zusammengeschraubt, Christian?
Es war eher in den 2000ern, 90er Jahre, habe ich mich noch erinnert. Kennst du noch den Computerhersteller Phobis?
Ja, genau, war ja ein großer Händler auch.
Ne? Ja, und der hatte doch die ersten PCs mit Colani-Design, also diese Vollplastikbomber.
Ah ja, Colani, dieser bekannte Designer.
Ja, ja, genau, ja. Diese Vollplastikbomber, das war so 386er, 486er Zeit.
Ja.
Aber tatsächlich, ich bin relativ schnell dann ja zu Mac gewechselt, also meine PC Liebe war nicht so von langer Zeit gekrönt.
Genau, und Mac anfangs ja sehr farbenfroh, ne? Man erinnert sich an den iMac, ne? Legendär und dann eben sehr klassisch, weiß, schwarz. Aber wenn man an die 90er Jahre und Windows-PCs denkt oder auch generell Computer, da denkt man immer an dieses Beige, ne? Diese beigen Kisten. Und ich habe gelesen bei den Kollegen von Heise Online, Silverstone ist ein Hersteller von PC-Gehäusen. Die haben jetzt ein Retro-Gehäuse im 90er-Stil auf den Markt gebracht oder angekündigt. Man kann es schon vorbestellen. 220 Euro kostet der Spaß. Siehst du, vor ein paar Jahren hat man die Kisten in Sperrmüll geschmissen und jetzt muss man sich ein Retro-Teil für 220 Euro neu bestellen. ja, aber wer mal wieder so auf den Spuren vom 486er und Co. wandeln möchte, der kann sich so ein Gehäuse anschaffen. Sieht auf jeden Fall ganz originell aus, denke ich mal.
Ich glaube, man muss nur durch einige deutsche Schulen gehen, dann kriegt man noch so alte Gehäuse.
ja, nur das Ding bei den alten Gehäusen, die sind gar nicht kompatibel mit der aktuellen Hardware. Ne? Das ist immer irgendwie der Knackpunkt. Muss ja eben auch so aufgebaut sein, dass die Mainboards und so weiter reinpassen. Die großen Grafikkarten, die gab es ja in den 90er Jahren noch gar nicht so. Aber auf jeden Fall ganz interessant, kann ich ja in den Shownotes mal verlinken. Genau.
Ich finde noch was, ich habe noch was Spannendes gefunden. Hast du es gelesen? Der Bundesrat treibt die Pflicht zum digitalen Bezahlen voran.
Nee.
Und zwar, es ist ganz spannend, es geht ja so um dieses Thema, wann schaffen wir in Deutschland mal das Bargeld ab? Andere Länder haben das ja schon, also Schweden kannst du ja fast nichts mehr mit Geld bezahlen.
Oder bestimmte Münzen, ne, werden auch in manchen Ländern abgeschafft.
Genau, und der Bundesrat setzt die verpflichtende Einführung eines mindestens einer digitalen Zahlungsoption im Alltag ein.
Okay.
Das Bargeld soll aber trotzdem erhalten bleiben, also ist wieder so halb, aber grundsätzlich sagt der Bundesrat, dass man nicht in Anführungsstrichen digital, das heißt mit Karte oder Smartphone, bezahlen kann, das darf es nicht mehr geben.
Okay, also nur Bargeld soll es nicht mehr geben.
Nein, doch, Bargeld soll es weitergeben, aber das ist nur Cash only.
Genau.
Das soll abgeschafft werden.
Muss immer die Möglichkeit geben, noch mit Karte oder mit einem PayPal beispielsweise zu bezahlen.
Genau, und das, was dann auffällt, ist, das ist ja für mich eigentlich eher der größte, kennst du noch diese Schilder, Kartenzahlung erst ab 10 Euro?
Ja, sieht man überall eigentlich.
Ja, aber das fällt dann weg.
Das fällt dann weg, okay.
Weil das hat eigentlich nichts damit zu tun, das ist einfach nur, dass die Kosten für die Händler zu hoch sind, weil sie ja praktisch auch, wenn sie ein Brötchen für 50 Cent abrechnen müssen, Payment-Kosten, Transaktionskosten zahlen. Das soll aber halt wegfallen. Und das finde ich schon spannend, wenn du praktisch jegliche Beträge halt auch mit der Karte zahlen kannst.
Ja, man hat sich auch irgendwie so dran gewöhnt. Ich war im Sommer auf einem Konzert und da habe ich ja den Text, gibt ja immer diese Hinweise, Verhaltenshinweise und zu den Bezahlmethoden, habe ich nicht aufmerksam genug gelesen. Da stand was von Kartenzahlung, habe ich gedacht, ja, kann ich alles mit Karte bezahlen. Habe ich Essen bestellt, das Essen stand da schon und dann hieß es ja, geht nur mit Bargeld zu bezahlen. Und da habe ich schon gedacht, oh, jetzt gibt es ein Problem. Aber zum Glück hatte dieser Stand die Möglichkeit, dann doch per PayPal noch Geld anzunehmen. Also da ging es dann über diese Krücke.
Und pass auf, es wird noch besser. Jetzt schnall dich an. Der Führerschein und der Fahrzeugschein sollen auch als App kommen.
Oh, also, ab wann denn das?
Es gibt gerade eine Testphase und man will das praktisch, dass, also das EU-Parlament hat am 21. Oktober 2025 den digitalen EU-Führerschein beschlossen und dann hast du natürlich, also sie schreiben bis Ende 2030 oder bis spätestens 2030 soll es dann auch umgesetzt werden in den EU-Ländern, aber wir kommen da nicht mal aus der Nummer raus. Und das finde ich natürlich total super praktisch, weil das der einzige Grund, warum ich praktisch noch ein Portemonnaie mitnehmen muss, ist halt wegen Führerschein und Personalausweis, weil Geldkarte und Co. habe ich ja eh schon alles auf dem Smartphone.
Genau, und braucht man dann auch nicht mehr erneuern. Ne? Jetzt gab es ja gerade diese Phasen, je nach Alter, dass man einen Führerschein erneuern musste. Das fällt dann ja weg, aber da denken die sich vielleicht auch was aus, dass man das digital erneuern
muss. Das weiß ich halt. Das ist halt noch die spannende Frage, also wie diese Erneuerungspflichten da halt dahinter sind, weil es ist ja auch für die Städte eine Cash-Cow, also auch wenn sie das Geld weiterleiten, nur für den Staat, weil ich weiß nicht, 35 Euro kostet eine Führerscheinerneuerung oder Personalausweis, irgendwie so in der Größenordnung, ne?
Genau, und der ADAC, der kritisiert das Ganze auch, steht in dem Artikel, den du hier verlinkt hast, weil wie sieht's aus bei Fahrverboten oder wenn jemand Geschwindigkeit überschreitet und der Führerschein soll eingezogen werden, wie wird das technisch umgesetzt?
Ne? Da sehe ich ja gar kein Problem, da wird es wahrscheinlich eine Lösung geben, dass der dann irgendwie ausgegraut ist, weil die Frage des Nichtbezahlens hat man ja bei einem Deutschlandticket und Co. auch hinbekommen. Mhm. Ich sag mal, ich finde eher bei einer Fahrzeugkontrolle im ländlichen Bereich, was machst du denn, wenn der Streifenwagen kein Netz hat?
Ja, das stimmt.
Wie soll er denn dann die Abfrage machen?
Ja.
Das ist doch eher das Problem.
Ja.
Also die müssten eigentlich das Mobilfunknetz auch in Deutschland so weit ertüchtigt haben, dass du praktisch überall Kontrollen machen kannst. Mhm. Kannst ja schlecht sagen, fahren Sie mal hinterher bis zur nächsten Stadt, da haben wir wieder Funkverbindung. Mhm. Das ist ja lächerlich.
Ja, der ADAC, der fordert, steht da auch, dass die herkömmlichen Papiere noch erhalten bleiben. Also dass dann so eine Zweifachlösung umgesetzt wird. Naja, mal gucken. Und mal gespannt, wie lange das dauert, bis das Ganze dann noch in Google oder Apple Wallet integriert wird. Das dauert dann wahrscheinlich nochmal 10 Jahre länger. Mal gucken. Genau, und generell ist der Führerschein ja auch gerade in der Kritik wegen den hohen Kosten. Weißt du noch, was du damals für deinen Führerschein bezahlt hast?
1800 Mark?
Mark, ja. Ich war schon in Euro-Zeiten, weiß nicht, glaube ich, 1400 Euro und heutzutage sind das um die 4000 Euro mindestens. Ja. Schon sehr teuer geworden, genau. Ja, mal gespannt, ob sich da was ändert. Die Politik will da ja was gegen machen. Ja, und wogegen wir nichts machen können, ist, dass die Sendung schon fast vorbei ist. Wir haben nur noch 3 Minuten Zeit, Christian. Und damit haben wir noch gut Gelegenheit, euch unsere monatlichen App-Tipps mit auf den Weg zu geben. Christian, hast du eine App dabei?
Ja, ich habe das sogenannte Mighty Network.
Was ist das?
Es gibt ja Netzwerke, vielleicht haben einige schon mal was von School gehört, S-K-O-O-L, so eine Plattform, wo du halt so selber so eine Community bauen kannst, oder es gibt Circle und es gibt relativ neu, beziehungsweise so neu ist es auch nicht, aber halt noch nicht so bekannt wie School, Mighty, also M-I-G-H-T-Y geschrieben, und das ist auch eine Community-Plattform, wo du halt dein Verein, dein Netzwerk, das, was du bei Teams machst, quasi da halt auch abbilden kannst.
Ja, und ist kostenlos oder kostet was?
Ist in der Grundbasisausstattung immer kostenlos, aber dann halt, je nachdem, wie viel Member und Funktionen und Co. wird es dann halt, gibt es halt so Upgrade-Möglichkeiten, aber die Kernfunktionalität ist immer kostenlos.
Ja, werde ich mal ausprobieren, mir mal anschauen. Ich habe auch eine App dabei von Adobe, um da die Klammer zu schließen, zu Adobe Max, die gerade läuft. Project Indigo. Hast du da schon was von gehört, Christian?
Indigo ist eine Farbe, das weiß ich.
Project Indigo ist eine interessante Kamera-App, tatsächlich für iOS. Kannst du mal ausprobieren. Ist so eine Beta-Version, die Adobe Research entwickelt hat. Und hat auch was mit KI zu tun. Und zwar kann man da beispielsweise, wenn man in der Nacht gerne fotografiert, da werden bis zu 32 Aufnahmen gemacht in der App und die miteinander kombiniert. Und dadurch kann man das Bildrauschen auf ein sehr kleines Minimum reduzieren. Das zum Beispiel ist ein Feature. Man kann Langzeitbelichtungen damit machen. Man hat manuelle Kontrolle über Belichtungszeiten und so weiter, was ja in manchen Kamera-Apps gar nicht mehr geht. Gerade bei dem, ich glaube, Pixel 9a, da sind auch keine professionellen Funktionen in der Kamera-App, oder?
Nicht viele, also weniger als in der Pro, ja.
Genau. Und das ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Man kann allerdings noch keine Selfies mitmachen und auch keine Videos. Also ist tatsächlich nur, um mit den Hauptkameras Fotos zu machen. Aber es wird natürlich alles weiterentwickelt und eine Android-Version ist wohl auch in der Mache. Also das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man auf der Suche ist nach einer neuen Kamera-App. Und die fotografiert auch so ein bisschen natürlicher, nicht mit diesen ganzen Bearbeitungsmethoden. Ja, und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Wir hören uns wieder in genau 4 Wochen. Das ist am 25. November und bis zum 25. November, da wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.